Und das bedeutet, dass du die Tür öffnest zur Veränderung der Religion. Und das bedeutet vieles. Das bedeutet, Gott bewahre, dass du der Meinung bist, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Religion nicht vollkommen überbracht hat. Das bedeutet, du glaubst, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Religion nicht vervollkommnet hat. Und das ist eine unglaublich große, fatale Sache. Und deswegen die Feinde des Islam, sie mögen nicht, dass die Muslime vor der Bid'a warnen. Sie mögen nicht, dass die Muslime vor der Bid'a warnen. Weil, ihr müsst euch vorstellen, wenn unsere Religion, ich weiß nicht, wie ich das jetzt bildlich darstellen soll, wenn die Religion etwas ist, was du in deiner Hand hältst, und Bid'a ist irgendetwas, was zu dieser Sache gelangen möchte, und du wehrst alles ab, was dahin kommt, dadurch bewahrst du den Islam, so wie er ist. Und sobald du Sachen zulässt in die Religion hinein, die vorher nicht da gewesen sind, lässt du zu, dass deine Religion verändert wird. Und sobald deine Religion verändert wird, haben die Feinde des Islam einfaches Spiel mit dir, weil du hast dann nichts mehr, an das du dich klammerst. Du klammerst dich dann an etwas, was gar nicht deine Religion war. Du klammerst dich an etwas, was verändert worden ist. Und wenn man einmal verändert, kann man auch ein zweites Mal verändern. Und wenn man ein zweites Mal verändert, kann man auch ein drittes Mal verändern. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es so gefährlich, und das kann man nicht genug betonen, und deswegen sagt auch der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Das heißt, wer etwas in unserer Religion Neues macht, was nicht dazu gehört, so wird diese Tat zurückgewiesen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran al-Karim noch etwas Gefährlicheres diesbezüglich. Allah sagte subhanahu wa ta'ala: Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dhan bihi Allah. Haben sie etwa, diese Leute, die neue Sachen machen der Religion, haben sie etwa Teilhaber, Scharik neben Allah, haben sie etwa Scharik neben Allah, die ihnen von der Religion gesetzlich gemacht haben, was Allah nicht erlaubt hat? Das heißt, liebe Geschwister, Gott bewahre, derjenige, der eine neue Sache in die Religion zufügt, der ist so, als würde er sich auf die Stufe Allahs stellen, weil er sagt dadurch, das ist Teil des Islam. Er macht dadurch etwas gesetzlich, was nicht gesetzlich war vorher. Und niemand hat das Recht, etwas gesetzlich in der Religion zu machen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und er stellt sich, ob man will oder nicht, durch diese Tat auf diese Stufe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und deswegen ist die Sache so gefährlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Wa kullu bid'atin dalala, wa kullu dalalatin finnar. Er sagte, jede Bid'a ist ein Irrtum und jeder Irrtum führt zur Hölle. Wir kommen gleich dazu nochmal, wenn wir über das Fasten sprechen, inshallah ta'ala. So viel zu diesem Bezeugnis. Inshallah haben wir gut verstanden, dass das Bezeugnis, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist, heißt nicht einfach nur bla bla, dass man sagt, ich glaube, Muhammad ist ein Prophet, ja, mashallah, der hat so schöne Sachen gesagt. Nein, du musst es umsetzen. Dann, wir haben ja gesagt, es gibt 5 Säulen. Dann sagt er, der Beweis für das Salah ist die Zakah. Der Beweis für das Salah und die Zakah und die Erklärung des Tawhid befindet sich in der folgenden Ayah. Und zwar, Allah sagte subhanahu wa ta'ala: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Diese Ayah aus Surat Al-Bayyinah heißt übersetzt ungefähr folgendermaßen: Nichts anderes wurde ihnen befohlen, als Allah alleine zu dienen und ihm dabei gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein, Ikhlas zu haben, als Anhänger des rechten Glaubens, um das Gebet zu verrichten und die Zakat zu entrichten. Das ist die Religion des rechten Glaubens. Das ist die Religion des rechten Weges. Diese 3 Punkte wollen wir jetzt verstehen. Die Erklärung des Tawhid, was ist Tawhid? Was ist islamischer Monotheismus? Und das ist, wir reden jetzt nicht von der Definition, sondern wir reden vom wesentlichen Merkmal davon. Das wesentliche, wichtigste Merkmal davon ist, dass man Allah alleine dient, subhanahu wa ta'ala. Dass man keine Ibadah für jemand anderes macht, außer Allah. Tayyib. Darüber haben wir schon länger gesprochen. Die zweite Sache, sagt er, das Gebet zu verrichten und die Zakat zu entrichten. Gebet zu verrichten, Salah, und Zakat, die Spende zu entrichten. Das nennt man auf Arabisch diese Art, dass Allah subhanahu wa ta'ala erst eine allgemeine Sache erwähnt hat und danach zwei spezielle Ibadah. Also erst hat er gesagt, Ibadah allgemein nur für Allah. Gebete, Entschuldigung, Gottesdienste alleine, Gottesdienste allgemein nur für Allah. Dann sagt er, Gebet und Zakat. Warum erwähnt er diese zwei? Die sind doch schon beinhaltet im ersten Satz. Die Antwort lautet, das nennt man auf Arabisch, Atful Khassi al-Am. Das heißt, man erwähnt zwei spezielle Beispiele, nachdem man eine allgemeine Aussage getroffen hat. Und der Sinn davon ist, um diese beiden Beispiele zu betonen, weil sie eine besondere Stellung haben unter den Gottesdiensten. Also hier, alle Ibadah nur für Allah und auch das Salam des Zakat. Das bedeutet, dass sie die zu den wichtigsten Ibadat überhaupt gehören in unserer Religion. Und deswegen, wer das Gebet unterlässt, hat mit dem Islam nichts mehr gemein. Wie es über manche Sahaba heißt, die gesagt haben, La hadza fil Islam liman taraka as-salah. Kein Anteil hat jemand am Islam, wenn er das Gebet unterlässt. Und ähnliche Rhetorik finden wir in Surat Al-Qadr. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها. Das heißt, in dieser Nacht, ليلة القدر, in der Nacht der Bestimmung, die im letzten 10 Tagen von Ramadan einmal stattfindet, in dieser Nacht, Allah sagt subhanahu wa ta'ala, die Engel steigen hinab und der Geist. Und der Geist ist damit gemeint, Jibril, alayhi salam. طيب, Jibril, Gabriel, ist einer von den Engeln. Wieso wird er extra erwähnt? Weil er eine besondere Stellung hat unter den Engeln. Und genauso haben wir das hier auch in dieser Aya, liebe Geschwister. Deswegen wollen wir das. Ich will darauf hinweisen, unter anderem, weil, wenn wir dieses in den Koran lesen, ob das auf Arabisch ist oder eine Übersetzung des Koran lesen in einer anderen Sprache, so sollen wir immer versuchen, auch zu verinnerlichen, was wir lesen. Und kein Wort hat dort eine unnötige Stellung oder eine unnötige Bedeutung. Also jedes Wort hat seinen ausgewählten Platz. Und wie jemand, der viel nachdenkt über sich Ayat, der versteht mehr als jemand, der darüber wenig nachdenkt. طيب, gehen wir weiter. Der Beweis für das Fasten ist die Aussage Allahs, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Das heißt, der Beweis dafür, dass das Fasten zur Religion gehört, As-Siyam auf Arabisch oder Saum, ist diese folgende Ayah. Und diese Ayah, aus der können wir viele Regeln und Bestimmungen ableiten. Erstens, was bedeutet Fasten? Siyam auf Arabisch bedeutet innehalten. Das heißt, von einer Sache Abstand nehmen. Ich halte mich zurück von einer Sache. Das ist sprachlich gesehen. Deswegen sprachlich gesehen, es kann sein, dass jemand fastet, indem er keine Schokolade isst. Indem er auf Fleisch verzichtet. Indem er nicht redet. Und so weiter und so fort. Das ist sprachlich gesehen. Aber religiös gesehen verstehen wir darunter, dass jemand bestimmte Dinge nicht macht von Morgendämmerung bis Sonnenaufgang. Und hier nochmal betonen, viele Leute sagen falsch, sie sagen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das ist falsch. Sondern von Morgendämmerung, weil die Morgendämmerung ist vor dem Sonnenaufgang. Von Morgendämmerung bis zum Sonnen, bis nach dem Sonnenuntergang. Aus dieser Eier entnehmen wir eine wichtige Bestimmung, und zwar, dass das Fasten zum Iman gehört. Das Fasten ist also Teil des Glaubens. Und ihr könnt euch daran erinnern, dass wir gesagt haben, dass das Glauben im Arabischen oder im Islam, Entschuldigung, Iman bedeutet eben nicht nur etwas für wahr zu halten, sondern beinhaltet das, was wir im Herzen verinnerlichen, das, was wir sagen und auch das, was wir tun. Und der Glaube eines Menschen kann niemals vollkommen sein, wenn er einfach nur sich zum Islam bekennt. Das bloße Bekennen zum Islam ist bekannt in der islamischen Geschichte als eine bestimmte Sekte. Wie heißt diese Sekte? Das ist die Murji'a. Die Murji'a ist eine Sekte, die dem Islam zugeschrieben wird, die auch die eben diesen Glauben vertreten hat. Sie haben gesagt, vergleichbar mit dem Glauben vieler Christen heutzutage, dass sie sagen, ich bin Christ, ich bin Muslim, das war's fast. Du brauchst nur Glauben an den Islam, du brauchst nur Glauben an Gott und an den Koran, die sechs Säulen eben, ja, und dann bist du am Tag der Auferstehung gerettet. Das ist ein, dieser Glaube ist bekannt, der heißt Irja. Die Sekte davon heißt Murji'a. Okay? Aber wir als Muslime, als Ahl Sunnah wal Jama'a, wir glauben, dass der Iman eben nicht nur besteht aus diesem Bekenntnis, diesem Lippenbekenntnis, sondern eben auch aus den Taten und aus den Aussagen besteht. Und der Mensch muss diese Sachen erfüllen, um als Muslim, als gläubiger Mensch zu gelten. Und das erkennen wir unter anderem an dieser Aussage. Allah sagt, oh, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten. Insofern ist das Fasten Teil des Glaubens, sonst hätte er nicht die gläubigen Menschen eingesprochen. Das ist wichtig. Wenn es nichts mit dem Glauben zu tun hat, warum hat er dann die Gläubigen erwähnt? Das Fasten, As-Siyam, ist Teil des Iman. Und natürlich gibt es dafür viele Beweise, dass unsere Taten auch zum Iman gehören. Unter anderem sagt der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam in Sahih al-Bukhari, er sagte, der Iman besteht aus über 60 oder über 70 Teilen. Das höchste davon ist, oder Zweigen, besser gesagt, ja, also Zweigen oder Teilen. Er sagt, das höchste davon, oder der höchste davon ist La ilaha illallah. Und das mindeste davon ist, dass man störende Gegenstände aus dem Weg räumt. Und er sagt es auch, und dann anschließend, die Schamhaftigkeit gehört zum Iman. Oder die Schamhaftigkeit ist ein Teil des Iman. Und aus diesem Hadith erkennen wir sehr deutlich, La ilaha illallah ist das Wichtigste überhaupt. Und das ist das, was man ausspricht und im Herzen bezeugt. Aber dass man störende Gegenstände aus dem Weg räumt, wie ein Ast oder ein Stein oder ähnliches, solche Dinge sind Taten. Und trotzdem sind sie Iman. Trotzdem sind sie Glaube. Und auch sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Das heißt sinngemäß übersetzt, Allah wollte nicht, dass euer Glaube verloren geht. Wer von euch weiß, was mit dem Glauben gemeint ist in dieser Ayah in Surah al-Baqarah? Welche? Beste Tat, welche ist? Das Salah. Weil diese Ayah ist offenbart worden in Bezug auf das Salah. Zwar ging es darum, dass die Muslime in Richtung Jerusalem zuerst gebetet haben und später haben sie in Richtung Mekka gebetet, die Kaaba. Und manche Muslime sind gestorben, noch bevor die Qibla verändert worden ist. Und so haben sie sozusagen ihr ganzes Leben lang gebetet in Richtung Jerusalem. Und manche Geschwister, manche Sahaba haben sich Sorgen gemacht um ihre Geschwister, weil sie gestorben sind und in Anführungsstrichen die falsche Richtung gebetet haben, Zeit ihres Lebens. Und da hat Allah sie beruhigt und gesagt, dass er ihren Glauben nicht verloren gehen lässt. Und der Glaube ist damit ihre Gebete gemeint. Ja? Und deswegen die Gebete und die Taten, sie gehören zum Glauben dazu. Und daran erkennen wir sehr schön, dass der Glaube unterschiedlich stark ist. Es kann nicht sein, dass jeder von uns hier den gleichen Glauben hat. Das kann nicht sein. Wenn Glaube eine sprachliche Sache wäre, und das ist ja was der Fehler ist, die Murji'a gemacht haben. Sie haben gesagt, Glaube heißt, natürlich glaube an etwas oder ich glaube nicht dran. Sie sagen, es gibt keine Intensität beim Glauben. Entweder ich glaube an Gott oder ich glaube, es gibt ihn nicht. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Und dementsprechend sagen sie, dein Glaube an Allah ist genauso stark wie der Glaube von Mikael und Jibril und Israfil und Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir aber sagen, nein. Der Glaube an eine Sache kann unterschiedlich stark sein. Und was diese Sache zeigt, ist deine Taten unter anderem. Weil deine Taten, je mehr du betest, desto mehr Iman hast du. je weniger Sünden du machst, desto mehr Iman hast du. Je mehr Koran du auswendig kannst, je mehr Iman hast du. Je mehr du über, die islamische Scharia weißt, je mehr Iman hast du. Weil du kannst nur eine Sache glauben, die du kennst. Ja? Und so weiter und so fort. Allah sagt es, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß, euch ist das Fasten vorgeschrieben worden, genauso wie es denjenigen vorgeschrieben war, die vor euch gelebt haben. Daraus können wir ableiten, liebe Geschwister, dass das Fasten keine neue Ibadah ist, die erst durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesetzlich geworden ist. Sondern das Fasten ist eine Ibadah, das es schon vor dem Islam gegeben hat. Und das ist auch bekannt aus den Büchern der Juden und der Christen. Wir wissen, dass sie auch gefastet haben. Sie haben auch Gebete, sie haben auch Fasten, sie haben auch Gebetswaschungen. Das wissen wir. Nur, was ist passiert? Sie haben es nach und nach verändert. Denn aus der Aya könntest du entnehmen, könntest sagen, es ist euch auferlegt worden, genauso wie diejenigen, die vor euch gelebt haben, es ihnen auch auferlegt worden ist. Das heißt, es war für euch Pflicht und für sie ist auch Pflicht gewesen. Das ist zweifellos der Fall. Aber sogar offensichtlich die Art und Weise. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِكُمْ وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكَلَتُ السَّحَرِ. Er sagte, der Unterschied zwischen eurem Fasten und dem Fasten des Volkes, des Schriftes vor euch, ist die Sahur-Mahlzeit. Die Sahur-Mahlzeit am Ende der Nacht ist für uns eine Sunna, gesetzlich. Offensichtlich war sie für sie keine Sunna und nicht gesetzlich. Und das weißt du, wie gesagt, auch. Und wenn jemand sagt, in Surat Maryam, heißt es aber, dass die Menschen gefastet haben, indem sie nicht gesprochen haben. Okay? So heißt es. Einfach Surat Maryam. So sollte Maryam a.s., wenn sie gefragt wird, warum sie nicht mit den Leuten spricht und warum sie sich aus der Stadt hinausbegeben hat, weil sie war ja schwanger, ohne dass ein Mann sie berührt hat. Und damit sie nicht in Verlegenheit kommt, sollte sie, wenn sie angesprochen wird, sagen, ich habe dem Al-Abama ein Fasten gelobt und deswegen werde ich niemanden ansprechen. So, das war eine Art Fasten. Okay? Inni nazartu lirrahmani sawman, falan ukalliba al-yawma insiya. Tayyib. Jetzt könnte jemand sagen, ist das ein Widerspruch? Wir sagen, nein, ist kein Widerspruch, lieber Bruder oder liebe Schwester, weil was spricht denn dagegen, dass es mehr als eine Form des Fastens gibt? Nichts. Genauso wie es mehr als eine Form von Salah gibt, wie es mehr als eine Form der Pilgerfahrt gibt, die große und die kleine, und so weiter und so fort. Es gibt mehr als eine Form, wie man ein Tier, eine Kuh schlachtet, okay, und so weiter. Also gibt es auch mehr als eine Form des Fastens, das spricht dagegen überhaupt gar nichts. Auch in unserer Religion gibt es freiwilliges Fasten, Pflichtfasten und so weiter und so fort. Dann kommen wir zum entscheidenden Satz bei dem Fasten. O, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Das ist Surat al-Baqarah, Surat 2, Vers 183. Aus dieser aus diesem Vers, liebe Geschwister, können wir eine ganz wichtige Sache entnehmen. Und zwar das Ziel des Fastens. Das Ziel unseres Fastens ist nicht, dass wir Geld sparen. Das Ziel unseres Fastens ist nicht, dass wir das eine oder andere Gramm abnehmen. Das Ziel unseres Fastens ist nicht, dass wir ein Zugehörigkeitsgefühl haben und wir sagen, also im Sinne von wir fasten, weil die anderen auch fasten. Das Ziel ist ausschließlich und alleine Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Das ist hier ausgedrückt mit Taqwa. Taqwa, wie wir mehr als einmal gesagt haben, kommt vom arabischen Wort Waqa, von dem sich auch das Wort Wiqaya ableiten lässt. Wiqaya bedeutet Vorsichtsmaßnahme. Yattaqi bedeutet sich vor etwas vorsehen. Taqwa vor Allah zu haben, bedeutet sich vor Allah vorzusehen. Sich vor Allah in Acht zu nehmen. Wie nimmt man sich vor Allah in Acht? Indem man das tut, was er von einem verlangt und dem aus dem Weg geht, was er einem verboten hat. Das ist Taqwa. Manche übersetzen es mit Gottesfurcht. Das ist nicht eine falsche Übersetzung in dem Sinne, sondern man kann sagen, es ist eine Übersetzung gemäß dem, was sich aus dem Wort ergibt. Das heißt, wie willst du denn dich vor Gott vorsehen? Eine Methode davon ist, ihn zu fürchten, ist eine Methode. Denn wenn man Furcht vor einer Sache hat, wenn man Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala hat, dann wird man vorsichtig sein und nicht seine Verboten, nicht Verbotenes begehen. Deswegen ist es eine Art Erklärung oder Übersetzung von Taqwa, aber nicht eine Übersetzung im eigentlichen Sinne, aber ist auch kein Problem, weil das ist inshallah in Ordnung, man muss nur verstehen, was damit letztendlich gemeint ist. Weil wie kann man gottesfürchtig werden durch das Fasten? Liebe Geschwister, durch das Fasten unterlässt der Mensch etwas, was eigentlich erlaubt ist und halal ist und mubah ist. Das Essen und Trinken, den Geschlechtsverkehr und so weiter und so fort. Er unterlässt diese Sachen, damit sein Herr mit ihm zufrieden ist. Er trainiert sich, Dinge zu unterlassen, die eigentlich halal sind. Damit er auf keinen Fall in die Nähe von Haram kommt. Denn jemand, der sich darin übt, kein Wasser zu trinken tagsüber, dem wird es einfacher fallen, logischerweise, auch kein Alkohol zu trinken. Und jemand, der etwas isst, was halal ist, der wird auch sich, Entschuldigung, jemand, der sich zurückhält vor einer Sache, die halal ist zu essen, wird sich zurückhalten erst recht vor einer Sache, die haram ist zu essen, wie zum Beispiel ein verendetes Schaf. Und so weiter und so fort. Deswegen, und was diese Sache was sehr schön verdeutlicht, ist der berühmte Hadith von An-Nu'man ibn Bashir, radiallahu ta'ala anhu. Dieser Hadith ist bei allen sechs Büchern überliefert worden. Er sagt der Prophet auch sinngemäß, also auf Deutsch übersetzt, wahrlich, alles Erlaubte ist deutlich und alles Verbotene ist deutlich. Dazwischen gibt es aber unklare Dinge. Ich werde euch dafür ein Gleichnis aufstellen. Allah hat ein Gebiet für geschützt erklärt. Das geschützte Gebiet ist das, was Allah verboten hat. Also vergleicht es mit einer Weide von einem König, wo er gesagt hat, dieses Gebiet darf niemand betreten. Das geschützte Gebiet ist das, was Allah verboten hat. Wer also um das geschützte Gebiet weidet, ist nahe daran, dort hinein zu geraten. Wer Unklarem verfällt, ist nahe daran, es zu wagen. Das ist der Wortlaut aus der Übersetzung von Sunan Abi Dawud, der Hadith. Ansonsten, wie gesagt, es gibt einen bekannteren Wortlaut, den vielleicht von euch schon auswendig kennen. Spielt aber keine Rolle. Entscheidend an dem Hadith ist es, dass dieses geschützte Gebiet, dieses heilige Gebiet, was Allah verboten hat, dass man es betritt mit seinem Schafen, mit seiner Herde, das ist das Verbotene. Außen herum ist Halal. Es gibt Haram, es gibt Halal. Es gibt nichts dazwischen. Eine Sache ist wieder Haram oder ist Halal. Du kannst zwar Halal sagen, Makruh, aber immer noch Halal. Okay? Aber du sagst Haram, du Halal. Das heißt, außerhalb der Weide muss Halal sein. Aber trotzdem sagt dir der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass sobald du dich in die Nähe dieser Sache begibst, läufst du auf die Gefahr hinaus, dass du dieses verbotene Gebiet betreten wirst. Und darum geht es beim Fasten. Zweifellos ist das der Sinn des Fastens, dass der gläubige Mensch die Sache. Und deswegen eine riesige Warnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam befindet sich in einem weiteren Hadith, der bei Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi und Ibn Majah überliefert worden ist. Da sagte Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu: Man lam yada' qawla az-zuri falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharabah. Das heißt, sinngemäß übersetzt: Wer das Lügen und einer Version und die dementsprechende Handlung nicht unterlässt, so braucht Allah es nicht, dass er sein Essen und Trinken unterlässt. Wer das Lügen und dementsprechende Handeln nicht unterlässt, so sollst du wissen, dass Allah es nicht braucht, dass du auf dein Essen und Trinken verzichtest. Und dieser Hadith ist ganz klar, dass wenn man im Fasten wenn man beim Fasten nicht verstanden hat, dass man den verbotenen Dingen aus dem Weg gehen muss, auch wenn es nicht um Essen und Trinken geht, der hat das Prinzip des Fastens nicht verstanden. Wer also sagt, ich esse nicht und trinke nicht und mache auch sonst nichts, dass das Fasten ungültig macht, aber tagsüber ich gehe ins Casino, tagsüber ich mache Dinge, die haram sind, ganz allgemein, der hat nicht verstanden, was er macht. Und deswegen ist überliefert über manche Salaf, über manche Sahaba, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, dass sie gesagt haben, wer beim Fasten über einen anderen Muslim schlecht spricht, dessen Fasten ist ungültig. Dessen Fasten ist ungültig. Und das Mindeste, was wir davon ableiten, ist, dass es absolut gefährlich ist, Verbotenes zu begehen während dem Fasten. Denn, wie gesagt, ich brauche mich nicht diesbezüglich wiederholen. Und die letzte Ayah, liebe Geschwister, für uns heute, ist in Bezug auf die Pilgerfahrt, die Hajj. Auch wenn es so banal klingt, aber unsere Religion ist immer auf Beweisen aufgebaut. Auch wenn wir über die fünf Säulen der Religion reden, ich muss von dir wissen, warum sind es die fünf und nicht die sechs, das ist nicht was anderes. Und warum ist die Hajj Teil der Religion? Warum? Weil Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Das heißt, gemäß übersetzt, Surat Al-Imran, Surat 3, Vers 97, Allah gegenüber, Entschuldigung, und Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Hause unternehmen. Diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Wer aber ungläubig ist, so ist Allah aller Welten unbedürftig. Was bedeutet diese Ayah? Meine ist klar, dass wir darunter verstehen, dass die Hajj von Allah angeordnet ist. Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Hajj zum Hause unternehmen. Allah sagt es, Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Ayah im 9. Jahr nach der Hijra herabgesandt. Also erst kurz vor seinem Ableben, sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet hat die Hajj nicht im 9. Jahr verrichtet, vollzogen, sondern erst im 10. Jahr. Im 9. Jahr hat er Abu Bakr radiallahu anhu geschickt, dass er die Hajj vollzieht. Und im 10. Jahr hat er dann ausgerufen, dass er zu Hajj geht. Und dann sind dort eine Unmenge von Menschen mit ihm hinausgezogen. Wer will verzichten auf eine Hajj mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, die Hajj, Allah sagte, man istata'a ilayhi sabila, das heißt, diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Warum? Weil die Hajj hängt von der Fähigkeit des Menschen ab. Genauso wie das Fasten auch von der Fähigkeit des Menschen abhängt und auch die Zakat von der Fähigkeit des Menschen abhängt. Aber was ist mit dem Gebet? Das Gebet hängt nicht von der Fähigkeit des Menschen ab, denn der Mensch betet in dem Zustand, wie er beten kann. Es sei denn, er hat einen ganzen Knockout, er ist in Ohnmacht, gut, dann ist er ja nicht mehr schuldfähig, dann kann man ja gar nicht mit ihm reden. Von dieser Ausnahme abgesehen, Schuldfähigkeit auf Arabisch heißt Taklif. Abgesehen davon ist der Mensch verpflichtet, sein Gebet zu verrichten, selbst wenn er im Krieg ist. Das heißt, selbst wenn er krank ist, es gibt keine Ausnahmen. Am Anfang des Islam gab es die Möglichkeit, die Gebete hinauszuschieben, also nach der Zeit. Wenn man in einer dringenden Situation war, durfte man sein Gebet verrichten, auch wenn die Zeit ausgelaufen ist. Deswegen hat der Prophet sallam am Tag der Parteienschlacht Ghazwat al-Khandaq hat er sein Asr-Gebet erst nach Maghrib verrichtet, also nach der Sonnenuntergangszeit. Aber danach wurde die Ayah herabgesandt über das Gebet im Angstzustand und dann wurde uns angeordnet, unser Gebet zu verrichten in dem Zustand, in dem wir uns auch immer befinden. Deswegen darf ein Muslim sein Gebete nicht hinausschieben, sondern muss sein Gebet verrichten zur der vorgeschriebenen Zeit. Die Shahada sowieso, das hängt nicht, auch nicht von der Fähigkeit ab, weil jeder Mensch kann bezeugen und wenn er nur im Herzen bezeugt. Das Gebet sind zwei. Und die dritte Säule ist die Zakat. Die Zakat hängt von der Fähigkeit ab, denn nur jemand, der was hat, kann auch was geben, zusammengefasst. Und beim Fasten hängt es von deiner Gesundheit ab, in erster Linie. Und darüber hinaus hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen es auch einfach gemacht, dass wenn sie auf der Reise sind, brauchen sie zum Beispiel nicht fasten, dürfen sie nachholen später. Und was, das, was die Hajj angeht, so ist sie von zweierlei abhängig. Erstens einmal von der Fähigkeit in Bezug auf die körperliche Fähigkeit, die Gesundheit, und zweitens auf die auf das Geld, ob man die finanziellen Mittel dazu hat. Und bei der Frau gibt es noch eine dritte Bedingung dazu: sie braucht einen Mahram. Das heißt, sie braucht einen Mahram aus ihrer Familie, einen männlichen Verwandten. Mahram sind bestimmte Personen, die, was es erwähnt haben im Fiqh, das ist wie zum Beispiel ihr Vater oder ihr Sohn oder ihr, wenn er alt genug ist, oder ihr Bruder oder ihr Onkel und so weiter, der mit ihr verreist. Wenn jemand diese Bedingung nicht erfüllt hat, dann ist die Hajj für ihn nicht auferlegt, keine Pflicht für ihn. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: wer aber ungläubig ist, so ist Allah aller Welten unbedürftig. Und man kafara fa inna Allah ghaniyun anil alamin. Diese Ayah ist höchst gefährlich, weil die offensichtliche Bedeutung dieser Ayah ist, dass ein Mensch, der stirbt, obwohl er die Möglichkeit hatte, Hajj zu machen und sie nicht wahrgenommen hat, als ungläubiger Mensch stirbt. Und das ist eine von zwei Ansichten unter den Sahaba, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Die Gelehrten sind dementsprechend auch unterschiedlicher Ansicht über eine Person, die verstirbt, obwohl sie die Möglichkeit gehabt hatte, die Hajj zu vollziehen. Und die erste Ansicht besagt, dass diese Person als Kafir stirbt. Und das ist die Ansicht von Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala, dem zweiten Khalifa. Er sagte, möge Allah mit ihnen zufrieden sein: man mata wa huwa musirun lam yahujj falyamut ala ayyi shay'in ala ayyi halin sha'a yahudiyan aw nasraniyan. Und diese Überlieferung ist authentisch. Er sagte radiallahu anhu: wer stirbt, obwohl er die Möglichkeit hatte, die Hajj zu vollziehen, und sie trotzdem nicht vollzogen hat, er darf sich aussuchen, in welchem Zustand er sterben möchte. Wenn er will, kann er als Jude sterben, wenn er will, kann er als Christ sterben. Der Hadith ist in Musannaf ibn Abi Shayba überliefert. Al-Bani sagt in Al-Da'ifa, dass der Isnad Hassan ist. Zumindest die Überlieferung von Al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala. Die zweite Ansicht unter den Gelehrten ist, dass diese Person ein Sünder ist und trotzdem Muslim ist. Und das ist die Ansicht der überwiegenden Mehrheit unter den Gelehrten. Sie betrachten den Kufr in dieser Ayah als eine kleine Form des Kufr und nicht als eine große Form des Kufr. Und sie haben verschiedene Beweise, unter anderem den Beweis von die Aussage von Abdullah ibn Shaqiq al-Uqaydi, rahimahullah ta'ala. Er sagte auf Arabisch: kana ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarkahu kufrun ghayra as-salah. Abdullah ibn Shaqiq und der Tabi'in, er sagte: die Freunde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam betrachteten die Unterlassung keiner Tat als Unglaube, als Kufr, außer dem Salah, außer dem Gebet. Dieser Hadith ist in Tirmidhi überliefert worden und er befindet sich auch in Sahih Tirmidhi. Und diese Überlieferung weist darauf hin, dass die Sahabe der Ansicht waren, dass die Unterlassung der Hajj oder des Fasten oder der Zakat kein Kufr ist, in dem Sinne, dass diese Person dadurch seine Religion verlässt. Aber wir müssen, also um genau zu sein, diese Aussage ist nicht so pauschal zu sehen, denn wir haben ja gerade gesehen, dass Umar Khattab anderer Meinung war. Ja? Und deswegen, manche Gelehrte stützen sich auf diese Überlieferung in Bezug auf die Hajj. Und wir sagen, diese Aussage ist nicht astrein, denn nicht alle Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren dieser Meinung, sondern alle, von denen Abdullah ibn Shaqiq mitbekommen hat. Das ist die eine Sache. Auch gibt es Gelehrte, die sich auf diese Aussage stützen, umgekehrt, und sagen, dass die Sahaba sich darüber einig waren, dass die Unterlassung des Gebetes Unglauben darstellt. Auch diese Sache, sagen wir, ist nicht astrein, denn Abdullah ibn Shaqiq kann nur von denjenigen Sahaba sprechen, die er erlebt hat und mitbekommen hat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.